Dankeschön für die Grüße. Ich soll euch auch grüßen aus der Gemeinde Heidelberg. Vierter Advent, Dagmar hat es schon erwähnt. Und ich denke, wenn ihr durch die Straßen geht, egal wo, fällt es ja einem direkt ins Auge. Man müsste wirklich mit geschlossenen Augen durchgehen, um nicht zu bemerken, ja, es weihnachtet sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In dieser Zeit gehe ich nicht so gerne in große Kaufhäuser. Man wird beschallt aus allen Ecken und Enden. Und dieses vorweihnachtliche Gedudel, ich kann es nicht mehr hören. Und ein Gerenne und eine Hetzerei. Jeder rennt und schaut, ob er noch das bekommt, was der Enkel oder die Frau oder der Schwiegervater oder wer auch immer sich wünscht. Die Adventszeit ist aber eigentlich eine stille Zeit. Im alpenländischen Raum gibt es ein wunderschönes Wort dafür. Die nennen das Stadezeit. Stille Zeit. Sie hat einen ganz besonderen Zauber, die Adventszeit, den man sich nicht richtig entziehen kann, nicht wirklich entziehen kann. Sie will fernab von jeder Kaufhausromantik und von jedem Weihnachtsgedudel aus allen Lautsprechern still zugebracht werden. Sie will eine Zeit des Innehaltens sein, der Besinnung, eine Zeit der inneren Vorbereitung, in der wir uns hoffentlich immer wieder dazu einladen lassen, uns auf diesen Gott und auf seine Liebe zu uns einzulassen und uns neu auf ihn hin auszurichten und unsere Herzen ganz weit zu machen für ihn, damit er kommen kann. Christus, der in unseren Herzen Gestalt gewinnen will. Unter diesen Blickpunkt möchte ich die heutige Predigt stellen. Lasst mich zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren, es war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, lebte in den USA ein ziemlich wohlhabender Mann, der mit seinem Sohn eine ganz besondere Leidenschaft teilte. Sie sammelten außergewöhnliche und kostbare Kunstwerke. Bilder von Picasso, von Rembrandt, Van Gogh, Monet, Van Meer und vielen anderen schmückten die Wände ihres Familiensitzes. Zusammen bereisten sie die ganze Welt, um solche Kunstwerke zu finden und zu kaufen. Der verwitwete Vater hatte große Freude daran zuzusehen, wie sein Sohn sich immer mehr zu einem erfahrenen Kunstkenner und Kunstsammler entwickelte. Leider wurden die Zeiten immer unruhiger. Schließlich wurde die ganze Nation in diesen schrecklichen Krieg hineingezogen. Wie so viele andere hielt es auch dieser junge Mann für seine Pflicht, seinem Vaterland zu dienen, und er trat in die Armee ein. Doch schon nach wenigen Wochen erhielt der Vater ein Telegramm mit einer furchtbaren Nachricht. Bei dem Versuch, einem Kameraden das Leben zu retten, war der Sohn gefallen. Es folgte eine lange Zeit tiefer Trauer. Eines Tages, es war in der Weihnachtszeit, klopfte es an der Tür. Der alte Mann öffnete, draußen stand ein junger Soldat in Uniform mit einem Paket unter dem Arm. Er stellte sich vor und sagte: "Ich bin der Kamerad, dem Ihr Sohn das Leben gerettet hat und dabei selbst umgekommen ist. Darf ich einen Moment reinkommen? Ich würde Ihnen gerne etwas geben." Als er eingetreten war, begann er, das Paket auszupacken. Ein Bild kam zum Vorschein. Es war ein Porträt des gefallenen Sohnes. Der gerettete Soldat war ein recht guter Zeichner und hat es an einem ruhigen Tag an der Front mit einem Stück Kohle gezeichnet. Es war kein großes Meisterwerk, aber er stellte das Gesicht des Sohnes doch recht wirklichkeitsnah dar und hatte auch seinen Charakter recht gut eingefangen. Der Vater liebte dieses Bild und es erhielt einen Ehrenplatz im Haus. Wenige Monate später wurde der alte Mann sehr krank und kurze Zeit später starb er. Die Kunstwelt war in heller Aufregung. Denn gemäß seines letzten Willens sollten alle Kunstwerke versteigert werden. Das renommierte Londoner Auktionshaus Sotheby's bereitete alles vor und einige Zeit später war es dann soweit. Alles, was Rang und Namen in der Szene hatte, war auf der Auktion vertreten, um auf einige der außergewöhnlichen Kunstwerke der Welt zu bieten. In einem ausführlichen Katalog waren alle zur Versteigerung anstehenden Kunstwerke aufgelistet. Doch zur Überraschung aller begann die Auktion mit einem Bild, das im Auktionskatalog gar nicht zu finden war. Es war das Porträt des Sohnes, das der Soldat dem Vater geschenkt hatte. Die Kunstkenner unter den Anwesenden erkannten natürlich sofort, dass dieses Bild nicht viel wert war. Deshalb wurde es auch, als der Auktionsleiter die Auktion eröffnete und um ein Eröffnungsgebot bat, ganz still im Saal. Niemand wollte für dieses Bild ein Gebot abgeben. Bis schließlich nach einer ganzen Weile jemand aus den hinteren Reihen ausrief: Mach doch weiter, wer will denn schon diesen Schinken? Das ist doch nur das Bild seines Sohnes. Ruft endlich die wirklich wertvollen Sachen auf, wegen denen sind wir ja schließlich alle hierher gekommen. Auch andere Stimmen riefen: Er hat recht, fangt endlich an. Doch der Auktionsleiter sagte: Sorry, es tut mir leid. Zuallererst muss dieses Bild versteigert werden. So wollte es der Vater. Trotzdem gab niemand ein Gebot ab. Endlich hob ein alter Freund des Verstorbenen die Hand und sagte: Entschuldigung, würden Sie $10 akzeptieren? Das ist alles, was ich aufbringen kann. Ich habe den Jungen gekannt und nehme das Bild gern. Kollektives Aufatmen. Der Auktionator blickte in die Runde und rief: $10 sind geboten, bietet jemand mehr? Wieder war die Antwort nur ein ungeduldiges Schweigen. Der Auktionator zögerte kurz, dann fragte er noch einmal: Bietet keiner mehr als $10? Erneut keine Antwort. Dann fuhr der Auktionator fort: Okay, dann also $10 zum ersten, $10 zum zweiten und $10 zum dritten. Zur allgemeinen Erleichterung der versammelten Kunstkenner war der Hammer endlich gefallen. Endlich konnten die wirklichen Kunstschätze versteigert werden. Doch zum Erstaunen aller Anwesenden bedankte sich der Auktionsleiter und verkündete, die Auktion sei beendet. Für einige Augenblicke hätte man eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Doch dann brach ein Sturm der Entrüstung los. Aufgebracht verlangten die Anwesenden natürlich eine Erklärung. Was soll das? Was hat das zu bedeuten? Wir sind schließlich um die halbe Welt gereist, um diese außergewöhnlichen Kunstwerke zu ersteigern. Wir wollen eine Erklärung. Nun, Ladies und Gentlemen, das ist ganz einfach, erklärte der Auktionsleiter. Es war der letzte Wille des Verstorbenen, dass der, der den Sohn nimmt, alles bekommt. Wer den Sohn nimmt, bekommt alles. Dieser eine Satz aus der Geschichte hat mich elektrisiert, denn ich kannte ihn. Ich hatte ihn irgendwo schon einmal gelesen. Stand er nicht sogar so oder so ähnlich in der Bibel? Wo war das nochmal? Und ich machte mich auf die Suche. Schließlich stieß ich auf den ersten Brief des Apostels Johannes, in dem er schreibt: Gott hat uns ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Und jetzt kommt's. Wer also den Sohn hat, der hat das Leben. Doch wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Und dann fügt er noch hinzu: Ich weiß natürlich, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief soll euch aber noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Soweit der Text aus 1. Johannes 5. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, so schreibt Johannes. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles, so erzählt es die Geschichte. Das war es doch. Der Sohn, um ihn geht es. Und um uns. Und um eine ganz besondere Beziehung, nämlich um die Beziehung zwischen dem Sohn und mir, zwischen dem Sohn und dir. Liebe Gemeinde, wie soll ich es sagen? Aber ist nicht genau das die Botschaft von Weihnachten? Hört noch mal zu. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, also uns, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. So heißt es im Galaterbrief. Habt ihr sie noch im Ohr? Die unfassbare Botschaft der Engel an uns, an alle Menschen auf dieser Welt. In wenigen Tagen werdet ihr sie wieder hören. Euch ist heute der Heiland geboren. Euch, der Sohn, Christus in der Stadt Davids. Geht hin und schaut ihn euch an. Und immer wenn ihr das tut, erinnert euch daran, für euch ist das geschehen. Euch gilt das. Ihr seid gemeint. Der Heiland, der Christus, der Sohn. Genau das ist es doch, was wir uns Jahr für Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit, in der Stadenzeit bewusst machen. Nämlich, dass Gott Mensch wurde. In Jesus Christus, seinem einzigen, einzig geborenen Sohn. Dass er Mensch wurde, wegen uns. Damit wir Hoffnung haben. Damit wir wissen, dass Gott diese Welt nicht selbst überlässt, sich selbst überlässt. Damit wir begreifen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit wir, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, niemals verloren gehen, niemals, sondern Leben haben, Leben, das sich lohnt, ewiges Leben, Leben mit Ewigkeitswert. In Jesus reicht uns Gott die Hand. Das ist kurz gefasst die Botschaft von Weihnachten. Und das ist auch die Botschaft dessen, was hier steht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der hat das Leben, das sich lohnt. Das Leben, das ewig währt. Das Leben, das von Gott kommt und zu ihm hinführt. Doch auch das andere gilt und wir sollten es niemals vergessen. Wer den Sohn nicht hat, der geht leer aus. Der hat das Leben nicht. Der hat umsonst gelebt. Und mag er ein noch so guter Mensch gewesen sein. Wer immer den Sohn nimmt, der bekommt alles. So erzählt es die kleine Geschichte. Und genau da setzt Johannes ein. Das Leben, wie er es vor Augen hat, fängt nicht da an, wo einer lebt, irgendwie schlecht und recht, in den Tag hinein, nach eigener Fasson oder wie auch immer er sein Leben versteht, sondern da, wo einer den Sohn hat, sagt er. Daran entscheidet sich alles. Der Sohn macht den Unterschied. Von welchem Sohn hier geredet wird, wird aus dem Zusammenhang schnell klar. Das haben wir ja auch schon gesagt. Es geht um Jesus von Nazareth, den Christus, den Sohn Gottes, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern. Johannes wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dieser Jesus von Nazareth, der in einem Stall zur Welt kam, der hier auf der Erde unter euch gelebt hat, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Macht euch mit ihm bekannt. Macht euch mit ihm vertraut. Lernt ihn kennen. Sucht ihn auf. So wie es die Hirten damals taten. Was uns vielleicht etwas sperrig vorkommen mag, ist die Wortwahl, die Johannes hier gebraucht. Er sagt, wer den Sohn hat. Also wir hätten an Johannes Stelle vermutlich geschrieben, wer an den Sohn glaubt. Das ist viel eher zu verstehen, als wer den Sohn hat. Glaube, so wie ihn die Bibel beschreibt, das wissen wir, ist ja nie etwas, das wir für wahr halten, weil wir es nicht besser wissen, frei nach dem Motto, ich glaube nur, was ich sehe. Glaube meint immer mehr. Glaube meint ein tiefes Vertrauen auf Gott und ist immer Ausdruck einer vertrauensvollen Beziehung, einer lebendigen Verbundenheit zwischen Personen, von Person zu Person. So real, dass wir den haben dürfen, an den wir glauben. Ein solches tiefes Vertrauen ist nicht weniger, sondern mehr als reines Wissen. Es ist Leben, so wie es die Bibel versteht. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben, ewiges Leben. So steht es in Johannes 3, Vers 36. Nur der, der glaubt, lebt. Wir könnten also ohne Bedenken übersetzen, wer Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes, vertraut, wer eine lebendige Beziehung zu ihm hat, der lebt, der hat das Leben. Und das gilt für alle, für jeden Menschen auf dieser ganzen weiten Welt, ganz gleich, welchen gesellschaftlichen Status der Einzelne innehat, ganz gleich, was er auf seiner Habenseite vorzuweisen hat, ganz gleich, wer er oder sie ist. Nur wer den Sohn hat, wer ihm vertraut, hat das Leben. Darauf kommt es an. Und nur darauf. Stellt sich natürlich die Frage, Jesus haben, geht das denn? Was können wir oder was sollen wir darunter verstehen? Kann man Jesus einfach so haben, wie man eine Jacke oder ein Auto oder ein Haus hat? Schauen wir auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben, müssen wir feststellen, niemand hat niemand. Wir besitzen einander nicht. Sicher, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, aber habe ich sie? Ich habe sie ganz sicher nicht im Sinne von besitzen. Und doch habe ich sie. Ich habe sie lieb, ich habe sie im Sinn, ich habe sie vor Augen, ich habe sie im Herzen. Sie bedeuten alles für mich. Haben hier in unserem Text meint also nicht ein Haben im Sinne von Besitzen, sondern ein Haben im Sinne von etwas in sich haben. Mit etwas, besser mit jemandem verbunden sein. Ein weiteres Problem tut sich vor uns auf, das wir erklären müssen. Johannes schreibt im selben Vers weiter, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Doch von welchem Leben redet er hier? Ganz sicher nicht von unserem normalen biologischen Dasein auf der Erde. Leben meint hier ein Leben aus Gott. Ein inneres Leben. Ein Leben, das jetzt schon durch den Glauben mit Gott verbunden ist. Das so mit ihm verbunden ist, dass nichts und niemand uns aus dieser Verbundenheit herauszulösen vermag. Ja, dass selbst der Tod diese Verbindung nicht trennen und zerstören kann. Ein Leben, das im Lieben besteht und uns in Gott und Gott in uns sein lässt. Dieses Leben bezeichnet die Bibel auch als ewiges Leben. So wie Liebende sich darüber freuen, einander zu haben, so soll es zwischen Jesus und uns, zwischen Jesus und dir und mir sein. So ist dieses Haben gemeint. Also noch einmal, ich habe Jesus dann, wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich Vertrauen zu ihm fasse, ihm glaube, ihm nachfolge und das Leben gewinne. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich meine, jetzt bekommen diese Worte einen ganz anderen, einen wohltuenden Klang, der unsere Seelen zu heilen vermag. Den Sohn haben, ihn von ganzem Herzen lieben, ihm glauben und vertrauen, ihm gehören wollen, darum geht es. Wer also Jesus, den Sohn Gottes hat, der hat ihn immer auf diese Weise. Er hat ihn lieb, er hat ihn vor Augen und im Sinn, er hat ihn im Herzen, er bedeutet ihm alles. Die, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die ihn lieb haben, die ihn vor Augen und im Sinn haben, die in seinem Sinn leben, die haben Anteil am Leben, am wahren Leben, am ewigen, unzerstörbaren Leben. Leben, wie Gott es für sie gewollt hat und wie Gott es für sie bestimmt hat, und zwar jetzt und für alle Zeit. Jesus ermöglicht uns das Leben. Leben mit Qualität und Sinn, schon hier und heute. Mit Jesus ist uns das Leben geschenkt. Ohne ihn gehen wir am Leben vorbei. Eins dürfen wir bei aller Freude am Sohn nicht übersehen. Und Johannes verschweigt es dankenswerterweise auch nicht. Wer den Sohn nicht hat, schreibt er, der hat das Leben nicht. Eines ist nämlich auch klar. Fern von Jesus, ohne dieses Vertrauen, ohne Glauben, das heißt ohne ihn, haben wir auch das Leben nicht. Jesus und das Leben sind identisch. Ohne dieses innige Vertrautsein mit Jesus gibt es kein Leben aus Gott. Gott hat sich festgelegt. Der Weg in den Himmel, der Weg zu ihm, geht nur über den Sohn, über Jesus. Jesus ist eben nicht ein möglicher Weg unter vielen, sondern er ist der Weg, der einzige Weg zum Vater. So will es der Vater. Er ist der Weg, bei dem wir nicht beurteilt werden nach dem, was wir vorzuweisen haben, nach unseren Leistungen, nach dem, was wir auf der Habenseite mitbringen, nach dem, was wir geleistet haben, sondern der Weg, auf dem wir geliebt werden, weil wir Gottes Kinder sind. An Jesus vorbei gibt es kein ewiges Heil. An ihm entscheidet sich, ob wir Leben haben oder nicht. Wer das nicht mag, wer aus welchen Gründen auch immer den Sohn ablehnt, nicht haben will, vielleicht ja, weil er seinen Wert nicht erkannt hat, wie in der Geschichte, wird leer ausgehen. Aber auch das ist wahr. Das ist kein unabänderliches Schicksal, denn jeder kann den Sohn haben. Jedem wird er von Gott selbst angeboten. Jeder kann zugreifen und nehmen und haben. Bleibt eine Frage zum Schluss, die jeden ernsthaften Christen immer wieder mal beschäftigt und von deren Antwort so vieles von uns abhängt. Habe ich den Sohn? Habe ich den Sohn und damit das Leben? Oder beschäftige ich mich nur gedanklich mit ihm? Hat er einen Platz in meinem Leben, Raum in meinem Herzen, und zwar zentral, mittendrin? Oder steht er irgendwo am Rand und spielt nur eine untergeordnete Rolle? Habe ich ihn vor Augen und im Sinn? Liebe Gemeinde, das ist keine Option, keine Möglichkeit unter vielen, sondern die alles entscheidende Frage. Hier geht es um unser Leben. Von der Beantwortung dieser Frage hängt unser Leben ab, unser ewiges Leben. Aber beantworten kann sie jeder nur für sich selbst. Johannes schreibt diese Zeilen nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns gewiss zu machen, dass unser Glaube ein Ziel hat, eine ewige Heimat bei Gott, und dass unser Leben mit Gott stärker ist als alles andere. Ja, dass selbst der Tod diesem Leben nichts anhaben kann. Er schließt diesen Abschnitt mit den Worten: Ich weiß ja, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief soll euch nur noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Gewissheit, das ewige Leben zu haben. Durch Jesus steht die Tür zum verlorenen Paradies, zum Leben in der bleibenden Gemeinschaft mit Gott weit offen. Der Gottessohn ist der Heiland, der Kaputtes heilt. Der Erlöser, der den Armen Hoffnung gibt. Der Befreier, der den Gefangenen verkündet, dass sie frei sein sollen. Der Barmherzige, der die Kranken heilt und die Blinden sehend macht. Der die Gebeugten aufrichtet, das geknickte Rohr nicht endgültig zerbricht und den glimmenden Docht niemals auslöscht. Der uns wissen lässt, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, uns Menschen in unserem selbstverschuldeten Elend nicht vergessen hat. Das gilt vor allem im Blick auf die durch Sünde zerstörte Gemeinschaft mit Gott. Jesus befreit uns aus den destruktiven Mustern unserer Sünden. Er stellt unsere gestörte Beziehung zu Gott wieder her, heilt unsere gestörten Beziehungen untereinander und befreit uns auch von unserer gestörten Beziehung zu uns selbst. Mit Jesus ist uns das Leben geschenkt. Ohne ihn gehen wir am Leben vorbei. Wenn du den Sohn hast, dann hast du das Leben. Wenn du den Sohn nicht hast, dann komm. Gottes Wort lädt dich ein, den Sohn und damit das Leben zu entdecken. Lass dich in eine lebendige Beziehung zu ihm hineinrufen. Vertraue ihm dein Leben an, beziehe ihn in deine persönliche Lebensplanung mit ein. Vertraue dem Sohn. Lass dich auf ihn ein. Öffne ihm dein Herz. So findest du den Weg zu Gott. Wenn du dich ihm anvertraust, wirst du die Schönheit seines Lebenskonzeptes entdecken. Du wirst berührt werden durch seine Liebe und erstaunt feststellen, wie du durch ihn in eine andere Wirklichkeit schauen kannst. Du wirst reale und tragfähige Erfahrungen mit einer Lebenswahrheit machen, die man nicht messen, sondern nur erleben kann. Im Sohn, in Jesus Christus, wird Gott für uns begreifbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gott ist aus der Ewigkeit herausgetreten und als Mensch hineingeboren in eine gefallene Welt. Der Sohn Gottes wurde wahrer Mensch, damit wir Menschen wahre Söhne und Töchter Gottes werden können. Ich sage es gerne noch einmal. In Jesus reicht uns Gott die Hand. Wer sich mit dem Wort und dem Leben des Gottessohnes beschäftigt, wer es auf sich wirken lässt und sich daran orientiert, was er gesagt, wie er gedacht und gehandelt hat, wird feststellen, dass das tatsächlich eine Art Handreichung für das Leben ist. Es ist so, als würde Gott in der Dunkelheit, im Dunkeln nach uns greifen, uns vor den Stürzen bewahren und festhalten und leiten. Nun gilt es, seine uns entgegengestreckte Hand auch zu ergreifen. Wer den Sohn nimmt, bekommt alles. So kann es für uns Weihnachten werden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest. Amen.